In a way, I didn't have an apprenticeship. My father died much too young, and so it was all a very sudden kind of taking on and making the best job you can. It's a question of maturing into something that one's got used to doing and accepting the fact that here you are and it's your fate, because I think continuity is very important. It is a job for life.
This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her.
Heute bei «Apropos», wie es nach der Queen weitergeht. So viel Britishness wie das Wochenende war noch selten. Die ganze Welt hat nach London geschaut, die ganze Welt hat mitgetrauert. Seit dem Tod von der Queen fragt man sich in Großbritannien und auch überall sonst, wie geht es jetzt weiter mit der Monarchie? Über das und über das Leben von der Jahrhundertkönigin reden wir heute bei «Apropos». Und zwar mit dem Auslandschef, Christoph Münger. Hallo Christoph.
Salut Philipp.
Christoph, wenn ich richtig rechne, sind wir jetzt bei D4 im grossen Trauerprozess. Tower Bridge is down heisst er. Was passiert diese Woche jetzt noch nach dem Tod von der Queen?
Angeblich soll sie heute in der St. Giles Cathedral in Edinburgh aufgebahrt werden. Das ist eine sehr grosse Kirche in Schottland, wo ja auch der Queen sehr wichtig war. Es wird einen Gottesdienst geben mit der königlichen Familie und auch das Volk soll Gelegenheit haben, sich von der Queen zu verabschieden am Sarg. An dem Tag sollen außerdem die beiden Parlamentskammern in Westminster in London zusammenkommen, also das Unterhaus und das Oberhaus, und da soll es ebenfalls ein Gedenkfeier geben. Der Charles III., der neue König, bis vor kurzem noch der Prinz Charles, wie wir ihn jahrelang kennt haben, der startet eine fünftägige Reise durch sein neues Königreich. Und als erstes besucht er Schottland. Wir werden darauf kommen, wieso das so wichtig ist. Und auch an den folgenden Tagen wird er unterwegs sein und Nordirland und Wales besuchen. Am Dienstag dann soll der Sarg von der Königin nach London gebracht werden und aufgebaut werden im Buckingham Palast. Am Mittwoch soll es eine Prozession geben, wo der Sarg vom Palast ins Parlament gebracht wird. Und dann schließlich am Montag, am 19. September, das ist das geplante Datum für die staatliche Trauerfeier in der Westminster Abbey. Dort sind alle berühmten Leute beerdigt worden. Also der Winston Churchill, Lady Diana ist dort gewesen, der Isaac Newton und so weiter und so fort. Sehr viele Würdenträger aus der ganzen Welt werden erwartet. Morgen um 9 Uhr soll der Big Ben schlagen und um 11 Uhr soll dann der Sarg in die Kirche eingebracht werden. Das ganze Land wird schweigen für 2 Minuten. Und nach der Trauerfeier geht es dann mit weiter auf Schloss Windsor. Die Königin wird dort angebracht, respektive ihre Überreste, und die werden in der Familiengruft beigesetzt, und zwar neben ihrem Mann, Prinz Philipp.
Ein ziemliches Programm. Meine Kinder wollen wissen, haben wir eigentlich frei, wenn eine Queen stirbt in England?
Ich würde es mal schwer annehmen, weil das ist wirklich ein Ereignis, das Land erschüttert. Und sie haben ja bereits frei gehabt beim Platin-Jubiläum, im 70-jährigen Thronjubiläum. Und dort ist auch alles auf der Straße. Ich denke, das wird damals ähnlich sein. Wobei, da war es ein Fest gewesen und damals ist es eine Trauerfeier.
Komm, mit euch noch ein bisschen über Queen selber reden. An was denkst du als erstes, wenn du an sie zurückdenkst?
Ja, es ist eben Queen auch eine Kindheitserinnerung bei mir. Also die ist immer irgendwie ein Thema gewesen. Meine Eltern haben selten Klatschheftchen gekauft, aber wenn Queen oben drauf ist, dann hat es eins gegeben. Meine Mutter haust zudem Elisabeth, also auch Elisabeth. Das ist noch ein paar Jahre jünger als Queen, aber sie hat sich oft mit dieser Frau identifiziert. Und ich mag mich sehr genau erinnern, wo Queen wirklich in die Schweiz gekommen ist. Das war an der Queen 80 in Basel, das solltest du wissen. gewesen als Basler. Mhm. Und symbolisch war da so ein Dinosaurier aus Beton. Und die grosse Sache ist die gewesen. Es ist Frühling gewesen. Was gibt's im Frühling an einer grünen Nacht zu essen? Natürlich Spargel. Und die Frage war, isst jetzt Queen die Spargel wie man muss von Hand oder isst sie es mit Messer und Gabel? Und siehe da, sie hat es mit Messer und Gabel gegessen und seither sagt man, darf man Spargel mit Messer und Gabel essen.
Ah, ist das so?
Also bei uns zuhause ist es so gewesen, jedes Mal, wo es nachher Spargel jeweils geht, ist die grüne 80-Queen-Geschichte aufgetischt worden.
Nach der Spargel gehen wir jetzt ganz am Anfang von ihrer Geschichte. Sie ist am 21. April 1926 geboren, ein Kind vom Krieg. Wie hat die Jugend von der Elisabeth die spätere Queen geprägt?
Sie ist eigentlich recht behütet aufgewachsen, zusammen mit ihrer Schwester. Man hat ihr Lilibet gesagt, also eine Kurzform von Elisabeth. Und es hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass sie je die Königin werden sollte, weil auch ihrem Vater nicht hätte sollen König werden. Das war eigentlich nicht in der Box gewesen. Dann ist aber der Eduard VIII., der König, sein Bruder, musste abdanken als König, weil er mit einer zweimal gescheiten Amerikanerin, der Wallis Simpson, sich vermählen und das dann auch gemacht hat.
Skandal haben sie dann schon können, oder?
Genau, das war eine Riesengeschichte und er hat dann auch sofort das Land verloren. Aber dann ist der George VI. Auf den Thron gekommen und das war relativ eine unvorbereitete Geschichte, zumal der George VI. Ein Stotterer war. Und er hat natürlich dann in selber Zeit, wir kommen in den Zweiten Weltkrieg hinein, müssen sehr wichtige Reden halten, die das Land zusammenheben musste. Aber er ist extrem an dieser Aufgabe gewachsen. Das ist wirklich sehr bemerkenswert gewesen. Es gibt auch einen guten Film übrigens über die Epoche, der King's Speech, kann ich nur empfehlen. Und er hat sich noch angefreundet mit dem Winston Churchill, dem Kriegspremier. Am Anfang haben wir gesagt, das funktioniert nicht. Zwischen denen der eine, der grosse Redner natürlich und der andere Stotter. Aber die sind sehr gut miteinander zu Gang gekommen. Da gibt es auch Episoden. Kurz vor dem D-Day, der Invasion in der Normandie, hat der Churchill gesagt, ja, er ging auch mit auf so einem Schiff. Und natürlich die ganze Generalität Amerikaner, der Eisenhower, der Montgomery Verbindung gesagt, nein, aber nein, sicher, wir können alle brauchen bei dieser Invasion, aber nicht den Winston Churchill, das ist viel zu gefährlich. Aber er hat darauf bestanden und haben sie es dem König erzählt. Und der König ist nachher, hat gesagt zu der generell kein Problem, überlässt den Winston mir. Und ist zum Winston Churchill gegangen und gesagt, wenn du gehst, gehe ich auch. Und dann hätte natürlich Winston müssen aufhören, müssen sagen, nein, dann gehe ich auch nicht, weil es hätte ja damit das Leben vom König riskiert.
Was hat Elisabeth während dieser Zeit gemacht?
Sie war eine junge Frau und eigentlich wollten viele Leute, dass die Mädchen evakuiert werden nach Kanada. Aber die Familie, also der König wie auch Queen Mom, die wir dann noch kennt haben, die haben gesagt, nein, wir bleiben da. Sie sind in London geblieben, teilweise sind sie vom Land raus gewesen, wegen den Bombardierungen, das nicht mehr passieren konnte. Und nachher hat sie Dienst geleistet, und zwar als Jeepfahrerin. Sie hat auch gelernt, den Jeep zu reparieren. Natürlich ist es nichts Grossartiges riskiert worden, aber sie war ein Symbol gewesen. Sie hat eine Uniform getragen und sie hat sich an dem Kampf gegen Deutschland, gegen Nazi-Deutschland beteiligt und das hat ihr grosse Sympathien eingebracht.
Ein paar Jahre nach dem Krieg 1952 ist ihr Vater, der King George, gestorben. Da ist Elisabeth 25 Jahre alt. Ein Jahr später war sie König. In was für einer Welt ist sie auf den Thron gekommen?
Es war die Nachkriegszeit. Die Trümmer vom Zweiten Weltkrieg sind noch umeinandergelegen. Das war noch lange nicht ausgestanden. Insbesondere Großbritannien hat gelitten. Die sind eigentlich verarmt aus dem Krieg rausgekommen. Der Aufwand war so gross. Das war die eine Seite. Und auch als Folge von dem Zweiten Weltkrieg hat die Entkolonialisierung eingesetzt. Die Unabhängigkeitsbewegungen. Wir haben bereits an dem Zeitpunkt Unabhängigkeit in Indien, Pakistan, aber auch in Afrika ist es losgegangen. Und der Harold Macmillan, Premierminister gegen End von den 50er und Anfang 60er Jahren, hat dann seine berühmte Rede gehalten, «The Wind of Change», also ein Wind des Wechsels, wo durch die Kolonien durchgeht und man musste akzeptieren, dass sich jetzt da etwas ändert. Und 1956 war ja dann die Suezkrise und das war ja eigentlich dann das letzte Rückzugsgefecht von den kolonialen Giganten Frankreich und Großbritannien.
Eine ziemlich bewegte Welt. Wie lernt man als 25-jährige Königin zu sein, gerade wenn so total in Krise reinkommt?
Ja, learning by doing nehme ich mal an, oder? Sie hat sich auch als Motto gehalten von ihrer berühmten Vorgängerin, der Königin Victoria im 19. Jahrhundert. Und deren, ihres Motto ist sie never complain, never explain, oder? Können wir uns heutzutage nicht mehr leisten, aber sie hat sich ein Leben lang daran gehalten und ist sehr erfolgreich gewesen. Und eben, sie hat können improvisieren, oder? Sie ist beispielsweise, ich habe vor der Wind of Change-Rede vom Macmillan, Premierminister, angesprochen. Sie ist dann in dem Zusammenhang natürlich auch in die neue Staaten, in die Commonwealth-Staaten gereist, 1961 nach Ghana. Und das ist sehr wichtig, weil da ist der Kalte Krieg dann so auf einem Höhepunkt gewesen, und dann ist immer darum gegangen, wo, auf welche Seite kippen die neuen Staaten? Sind sie im westlichen Lager oder kippen sie ins Moskauer Lager? Und dann ist in Ghana, hat da der Kwame Nkrumah, das ist der Präsident gewesen, hat gesagt, ja, also ich orientiere mich Richtung Russland, Richtung Sowjetunion, Richtung Moskau, ich tue den Kommunismus einführen. Und natürlich im Westen grosse Aufregung, und dann ist die Queen dran. Und dann hat der Präsident gesagt, er will mit der Queen tanzen, mit dieser jungen Frau. Und dann hat sie gesagt, also man weiß nicht, wie anekdotisch das ist, aber es ist sicher etwas dran. Und der Tanz hat stattgefunden. Er hat gesagt, okay, du kannst den Tanz haben, aber dann bleibst du im Westen und gehst nicht Richtung Moskau. Der Tanz hat stattgefunden, Ghana ist im Westen geblieben.
Das sind die einzige Krise, die sie gemeistert hat. Zu jetzt hast du schon erwähnt, es hat den Falklandkrieg gegeben, es hat die Aufstände der Minenarbeiter während der Thatcher-Jahre gegeben. Wie hat sie während all diesen schwierigen Zeiten ihre Rolle verstanden?
Ja, sie hat sich wirklich als konstitutionelle Monarchin gesehen, was sie ja war, oder? Also sie hat nicht können Politik machen, vor allem nicht öffentlich. Sie hat höchstens können Signal geben, oder? In dem Zusammenhang mit der Brexit-Diskussion ist sie dann ab und zu mal mit einem blauen Kleid auftreten oder mit einem Hut, der blau war und gelbe Punkte aufgehört, also so die EU-Farbe. Da ist nachher trefflich darüber spekuliert worden, was das jetzt heisst, ob sie gegen den Brexit ist oder für den Brexit. Wie auch immer, wir wissen es nicht. Aber sie hat die Signal gegeben, und ihr Verständnis ist so gewesen, dass sie vor allem im Land hat Stabilität geben wollte. Zu der Krise, da war sie nicht davon begeistert gewesen, weil sie hat gespürt, da passiert etwas, wo man wahrscheinlich nicht rückgängig machen kann. Andererseits, wo die argentinischen Generäle Falklandinseln besetzt haben, wo du erwähnt hast, den Falklandkrieg, hat sie auch gefunden, ja, man kann jetzt nicht einfach ein Territorium irgendeiner Militärdiktatur überlassen, obwohl sie nicht begeistert war vom Krieg, zumal sie nicht wirklich die beste Freundin war von der Margaret Thatcher.
Die Zurückhaltung, die du jetzt ein bisschen skizzierst, die haben auch, kann man auch ein bisschen verallgemeinern, so das Verhältnis von der Monarchie, das Verhältnis von der Queen zur Welt eigentlich, oder?
Ja, selbstverständlich. Also eben, sie hat 15 Premiers erlebt von Winston Churchill, wo im Amt war. Also nicht Winston Churchill vom Zweiten Weltkrieg, sondern er ist schon 1951 nochmal gewählt worden, ist bis 55 im Amt gewesen, wo er den Schlaganfall hatte. Bis zu der Liz Truss, wo sie ja wenige Tage vor ihrem Tod noch vereidigt hat. Sie hat dort allerdings auf den Fotos, die es dann gegeben hat, schon recht gebrechlich gewirkt. Aber sie hat in dieser Zeit beispielsweise 14 amerikanische Präsidenten erlebt, oder? Also vom Harry Truman bis zum Joe Biden. Viele sind vorbeigekommen, oder? Also haben das als grosse Ära angeschaut. Ich erinnere am Besuch von Obamas, beispielsweise der Kennedy ist selbstverständlich dort gewesen. Aber eben auch der Donald Trump, ihm ist es ja sehr wichtig gewesen, dass er da empfangen wird. Das ist gar ein spezieller Anlass gewesen, aber auch das hat stattgefunden. Und sie hat auch sich gegenüber den ausländischen Staatschefs die gleiche Zurückhaltung auferlegt wie auch in der britischen Politik. Also gerade jetzt, was die Amerikaner betrifft, hat sie nie gesagt, ich bin jetzt für die Demokraten oder für die Republikaner. Sie ist dann nicht bei ihr durchgesickert, dass sie vielleicht zum einen oder anderen ein gutes Verhältnis hatte, zum Eisenhower, dass sie ein gutes Verhältnis hatte. Bei den Kennedy-Besuchen war es, glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen, wegen der Frau Kennedy. Aber das sind alles so, wir sind da relativ im spekulativen Bereich.
Die Umarmung von Michelle Obama ist eigentlich so gut angekommen, glaube ich.
Ja, es ist einfach nicht da, wo sie sich gewöhnt ist. Also sie hat ja einen extrem strengen Verhaltenskodex, und der ist vor allem prägt durch Zurückhaltung, durch höfliche Distanz, und Frau Obama, First Lady Michelle Obama, hat das sicher in besten Absichten gemeint, aber das ist halt sehr ungewohnt für Queen Elizabeth II.
Wie streng die Zurückhaltung ist, hat die ganze Welt 1997 gesehen, wo Prinzessin Diana gestorben ist. Sie war damals schon drin vom Prinz Charles, vom heutigen König Charles III. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, das können nicht sagen. Aber die Queen, die hat wirklich gar nichts gemacht dort, oder am Anfang?
Das ist ein gutes Beispiel. Dort ist sie gefangen in dem Protokoll. Das Protokoll war oft ein Schutz, oder? Sonst hätte sie das nicht so über 70 Jahre durchgehalten, die ganze Geschichte. Das war ein Schutz. Aber dort ist die Monarchie in eine Krise gekommen, oder? Die Diana war gescheiden, oder? Offiziell hat sie also nicht mehr zu der Familie gehört. Gleichzeitig war der tragische, dramatische Todesfall in Paris. Und dann hat es eigentlich wirklich wie eine Volksbewegung gegeben. Wir mögen uns sicher beide gut daran erinnern, wo ganz Großbritannien die halbe Welt erfasst hat. Hat niemand kalt gelassen. Sie ist auch den ganzen Tag am Fernsehen gekommen. Und das ganze Drama hat sich da entfaltet, ist gross und grösser geworden. Die Blumenmeer sind unvergesslich. Und Queen sagt nichts. Und das 5 Tage lang. Und das war eine sehr grosse Krise gewesen. Sie hat sich dann gefangen. Irgendwann hat sie den Wort gefunden. Vor allem auch der Prinz Charles, ihren Ex-Mann dortzumal, ist, ja, in rechte Schusslinie geraten. Was dann geholfen hat, sind die beiden Söhne gewesen, die beiden Buben. Die haben natürlich das Mitleid erweckt und die haben dann eine sehr wichtige Rolle gespielt. Sind auch hinter dem Sarg nachgelaufen. Das ist dann, es hat dann wie eine Gegenbewegung gegeben. Also irgendwann hat dann die Monarchie von dem ganzen Drama und Diana auch können profitieren.
Ist wahrscheinlich auch die grösste politische Leistung von Tony Blair gewesen, dass er keine Queen überreden, dass sie etwas sagt zum Tod von Diana.
Ja, ja, und er hat ja das Wortprojekt von der Princess of the People's Heart, hat es glaube ich geheißen, also Königin der Herzen. Und wenn das hätte Blair können, hätte die so Situation die richtige Wahl gefunden.
Im Nachhinein muss man sagen, dass die Situation, dass das ganze Drama um Diana auch ein Wendepunkt war im Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der Queen, glaube
ich. Ja, eben, dort ist die Queen, die hat recht müssen unten durch. Also die haben das nicht verstanden, die Menschen in Großbritannien insbesondere. Aber daraus ist auch eine Kraft entstanden und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das genau jetzt wieder passiert, oder? Also die Frage ist, wie nachhaltig dass das sein wird und wie der Charles natürlich jetzt in die Rolle nie wächst, aber ich glaube, man sollte nicht ihn unterschätzen, was das betrifft.
Über den Charles reden wir gerade noch. Ich würde zuerst gerne noch kurz über die Familie ein bisschen schwätzen. Es hat so viele auch innerfamiliäre Skandale und Krisen gegeben. Warum haben wir von uns das Gefühl, dass nur eine Queen war, die als einzige Person in dieser Familie sich einigermaßen zusammenreissen konnte?
Es sieht so aus, aber ich meine, das sind auch nur Menschen. Und ich weiß nicht, ob du, Philipp, in so einer Familie aufwachsen.
Also, bitte nicht, nein.
Ich glaube, das ist nicht ganz einfach. Also die Kinder haben oft nicht viel von ihren Eltern gehabt. Da hat eben genau Diana wollen, das anders machen. Sie hat darauf beharrt, dass sie, die beiden Buben, gross sein kann und nicht irgendwelche Gouvernanten. Und der Charles beispielsweise, oder? Der war die Heim, da hat er kaum seinen Vater und seine Mutter gesehen. Und dann ist er so, weiß auch nicht, 12, 13 gewesen, hat er müssen in ein militärisch geführtes Internat wechseln, in Gordonstown in Schottland. Und also, das ist wirklich am Ende der Welt und das ist nicht lustig und sehr lieblos alles, oder? Er hat das später als Zitat Gefängnisstrafe bezeichnet, wo er dann hat müssen durch und hat auch dafür gesorgt, dass seine beiden Buben das nicht haben müssen machen. Oder ein anderes Beispiel ist Prinzessin Margaret, die Schwester von der Königin, die hat nicht den Mann dürfen heiraten, den sie geliebt, weil der hat, glaube ich, auch schon verheiratet sich mit jemand anderem. Ah, das führt zu Problemen, das führt zu Suchtverhalten, das führt zu psychischen Problemen, aber wen wundert es?
Wo du gerade Prinzessin Margaret erwähnt, wie viel weiss man eigentlich gesichert und wie viel ist unser Wissen auch wahnsinnig beeinflusst durch Serien wie The Crown oder durch den Film über die Queen?
Ja, den anderen Film habe ich schon erwähnt, die Serie habe ich auch gesehen, obwohl ich sonst nicht so ein Serienschauer bin. Ich habe sie interessant gefunden, man hat noch viel gelernt. Es wird natürlich klar durch das mitprägt. Also das kann man überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich bin jetzt nicht der grosse Royal-Kenner, da gibt es natürlich viel versiertere Leute, die sich wirklich auf das spezialisieren und dann auch die entsprechenden Kontakte haben. Das ist wie ein eigenes Genre journalistisch, oder? Und gewisse Leute haben das Leben lang gemacht, haben sich dem verschrieben. Und das ist interessant, die verlieren sie meines Erachtens auch in den Abstand zur Materie. Aber wie auch immer, man ist natürlich immer so ein bisschen auf zweite Informationen angewiesen. Und auch bei dieser Crown-Serie, wir wissen nicht genau, was dort alles stimmt. Die Familie hat sich ja nicht dazu geäussert.
Genau nach dem Motto «Never complain, never explain».
Ja, sie fahren nicht schlecht mit dem Motto.
Huge shout of God save the King. And so King Charles straight to the public to greet the people who have been waiting for so long, to exchange a few words with them as he arrives here at Buckingham Palace. King Charles III.
Wir schauen gegen vorne, wir reden über König Charles III. Warum hat eigentlich Queen ihren Sohn nicht früher auf den Thron gelassen?
Ich glaube, das hat ihrem Verständnis von der Monarchie widersprochen. Oder? Das ist gelebtes Mittelalter, das wir da sehen. Oder? Also, die König ist tot, es lebe der König. So ist es früher ausgerufen worden. Das ist heute noch genau gleich da, in dem Sinn. Man klar, wir leben in einer modernen Welt, aber Denke dahinter ist die gleich, oder? Man muss ja auch sagen, sie hat zum Schluss in den letzten 1-2 Jahren hat sie verschiedene Aufgaben dem Charles übertragen. Also beispielsweise der Queen's Speech, also die Rede vom Premierminister ins Parlament, wo er die Monarchin oder den Monarch mal verlesen hat, hat er gehalten vor dem Parlament. Auch bei diesen Platin-Feierlichkeiten, jetzt noch im vergangenen Juni, zum 70. Thronjubiläum, da ist vor allem der Charles oft auftreten, hat seine Mutter vertreten, weil sie halt wirklich auch langsam ein bisschen gebrechlich war. Ich meine, ist ja respektabel, wie lange sie sich so gut gehalten hat. Aber ich glaube, ein vorzeitiger Abgang, das wäre wirklich wie ein Tabubruch gewesen. Ich meine, wenn es vielleicht gerne nicht mehr gegangen wäre, aber dann wäre sie vielleicht einfach irgendwo noch gelegen. Ich sage mal jetzt, wenn es halt jetzt gerne nicht mehr gegangen wäre, aber sie hätte jetzt am Schluss noch die Liz Truss empfangen und dann hätte Charles halt immer mehr übernommen. Ich glaube, das hätte man dann so gemacht, oder? Dass er im Prinzip der Acting King gewesen wäre und dann hätte man gewartet, bis die Mutter dann wirklich stirbt und dann wäre es wirklich gewesen.
Das ist jetzt nicht nötig. Der Charles wird jetzt auf den Thron kommen. Hast du das Gefühl, mit ihm an der Spitze, wie wird die Monarchie aussehen? Hat sie eine Zukunft unter dem König Charles III.?
Das werden wir sehen. Also gerade im Moment kommt sie einen super Booster rüber, oder? Also jetzt redet wieder alles über das. Man schreibt darüber, man liest darüber und es ist ja auch hochspannend. Die Frage ist, wie lange das anhaltet, oder? Und das wiederum hängt sehr entscheidend, und jetzt wird es wieder politisch, von der Unabhängigkeitsbewegung in Schottland ab. Also wenn jetzt das Vereinigte Königreich, das wichtige Schottland, der wichtige Teil, wo auch die Queen sehr dran gehangen ist, verlieren, wäre das natürlich ein extremer Schlag, oder? Das ist aber die politische Ebene. Die Schotten haben nichts gegen die Queen. Sie haben etwas gegen die Führung in England, vor allem die Tory-Führung von Boris Johnson, und sie haben etwas gegen den Brexit, weil sie haben den Brexit nicht wollen. Und ist aber jetzt umgesetzt worden und denke, jetzt gibt es da ein Spannungsverhältnis, wir werden es sehen. Und eine von den zentralen Aufgaben von Charles wird sein, das abzuwenden. Oder? Und er ist ja, wie gesagt, aufgebrochen auf eine Reise durch die verschiedenen Teile des Königreichs und da geht es vor allem um
das. Traust du ihm das zu?
Ja, ich finde, man sollte nicht unterschätzen, also es wird mir ein gewisser Humor nachgesagt. Er kann, glaube ich, auch auf die Leute zugehen und ich meine, er muss niemandem etwas beweisen. Er ist 73, hat so viel erlebt, viele Dramen, viele Krisen. Wieso nicht da? Also eigentlich ist es für ihn eine gute Voraussetzung, dass man eigentlich das niemand zutraut, dass du mir überhaupt die Frage stellst. Das ist die beste Voraussetzung, weil er kann eigentlich fast nur gewinnen.
Seine Mutter war eine rechte soziale Klammer in Großbritannien. Also etwas, wo viele Leute darauf einigen können. Kann das der Charles auch sein?
Im Moment bezweifelt man das. Das ist noch so die Sportfolge von der ganzen Diana-Geschichte. Aber man kann in Aufgabe einwachsen. Und das, ich glaube, die Tage jetzt, die Woche und mit dem Höhepunkt von dieser Trauerfeier in der Westminster-Ebene, das ist so ein defining moment, respektive defining week. Und wenn der Charles das gut macht, gut daraus rauskommt, wirklich auch als Staatsoberhaupt seine Rolle kann einnehmen und das traut ihm durchaus zu, dann denke ich, kann er schon zu dieser Klammer werden. Die Frage ist, ob die Kraft von dieser Klammer, von der Monarchie, ausreicht, um überhaupt das Land zusammenzuheben. Weil das Land hat jetzt wirklich recht grosse Probleme. Energiekrise, der Brexit und so weiter und so fort.
Gleiche Frage wie bei der Mutter. Müsste jetzt der Charles nicht seine Krone viel schneller an die nächste Generation weitergeben? An William, der ja extrem beliebt ist.
Ja, der ist auch beliebt, dass er die Krone nicht auf dem Kopf hat. Oder? Das kann man auch geschickt ausnutzen. Also man kann auch zweigleisig fahren. Ich glaube es nicht. Nein. Ich glaube, ich denke, der wird jetzt das Amt übernehmen. Er wird ein bisschen drin wachsen. Wenn das klappt, kann das gut rauskommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er es nicht so lang macht wie seine Mutter. Also das ist ja gerne nicht mehr möglich, rein biologisch. Aber es kann sein, dass er dann doch wirklich das vorher abgibt, analog zum Papst Benedikt beispielsweise, der ja auch vorzeitig dann abdankt ist, was da auch eine riesige Sensation war. Das ist nicht ausgeschlossen, oder? Aber ich glaube, fürs Erste ist jetzt mal Charles III.
Danke, Christoph.
Bitte, gern schön.
Das war sie, als ich folge zum Tod der Queen und der Zukunft der Monarchie. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.